Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Der Kurator Wolf Herzogenrath hat Kunst vor etwas mehr als 10 Jahren in einer ZDF-Sendung so definiert.
Kunst ist die Ausdauer der Hinterbliebenen. Das sind 3 Kriterien. Das eine ist, Kunst definiert sich nicht durch das Kunstwerk selber, sondern nur durch die Rezeption. Und zwar über eine Dauer, über eine gewisse Länge muss etwas wirken. Und es muss eine Vielzahl von Hinterbliebenen geben. Also nicht nur, natürlich nicht nur die Witwe und die Kinder und nicht nur einen Kritiker oder einen Kunsthistoriker, einen Sammler, sondern es muss eben eine Vielzahl da sein.
Da hat Wolf Herzogenrath den Maler Heinrich Hörle aus den 1920er Jahren zitiert. Aber für die Vielzahl von Rezipienten hat Wolf Herzogenrath als Kurator und Ermöglicher gesorgt. Vor allem bei Künstlern, die mit dem Medium Video in den 60ern und 70er Jahren eine ganz neue Kunstsprache erforscht haben. Herzogenrath war Direktor des Kölnischen Kunstvereins, später Direktor der Bremer Kunsthalle und in der Berliner Akademie der Künste der Vorsitzende der Sektion Bildende Kunst. Wie seine Familie heute mitgeteilt hat, ist Wolf Herzogenrath im Alter von 82 Jahren heute nach kurzer und schwerer Krankheit gestorben. Und ich spreche über Herzogenrath und seine Arbeit und ihn selbst mit unserem Kunstkritiker Carsten Probst. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Beschreiben Sie doch das Besondere an dem, was Wolf Herzogenrath kuratiert und gesammelt hat.
Ja, also vielleicht kann man vorausschicken, Videokunst gilt heute ja als die Kunst des elektronischen Medienzeitalters. Und in dieser ominösen Sammlung, dieser fantastischen Sammlung von Wolf Herzogenrath, die er ja so seit langem angelegt hat, ist das ein bisschen anders. Da haben Sie zwar auch natürlich diverse Beispiele für Videokunst aus den letzten 40, 50 Jahren, aber in der historischen Tiefe dieser Sammlung finden Sie Arbeiten auf Papier von Max Ernst, von Kasimir Malevich, von Francis Picabia oder auch von Christian Schad, also einem Maler der neuen Sachlichkeit, alles so um die 1910er, 20er Jahre, bis hin zu einigen Arbeiten von Marcel Duchamp, auf die sich Herzogenrath auch ebenso in seiner Definition von Kunst ein bisschen bezogen hat. Also was hat das jetzt mit Videokunst zu tun, kann man sich fragen. Das liegt daran, dass Herzogenrath die Sammlung weniger als so reiner Sammler angelegt hat, sondern eben als Forscher, kann man sagen, wirklich als Historiker, Kunsthistoriker. Das heißt, er ging mit seiner Sammlung einer ganz grundsätzlichen Frage nach, wie kommen die elektronischen Medien eigentlich in die Kunst? Welche Realität wird in dieser Kunst eigentlich gespiegelt? Und dazu verband er eben, kann man sagen, systematisch die vermeintlich neue Kunst mit der vermeintlich alten Kunst. Und darin bestand eigentlich immer, fand ich, zweifellos dieses Alleinstellungsmerkmal dieser Sammlung, aber auch des Wirkens von Wolf Herzogenrath.
Und wenn man das so betrachtet, also wie steht Kunst zu einer Realität, dann ist aus Herzogenraths Sicht Videokunst gar nichts Neues?
Nein, genau. Also seine These war immer, das Verhältnis zur Wirklichkeit hat sich einfach verändert, lange bevor es schon die Videokunst gab. In der Sammlung gibt es zum Beispiel ein berühmtes Bild als Grafik, René Magrits Pfeife, die mit diesem Schriftzug ausgestattet ist, Ceci n'est pas un pipe. Und das ist eben keine Pfeife, steht da. Es ist eben die Überzeugung der Surrealisten, aber auch der meisten anderen modernen Avantgardisten, dass das, was man sieht, eben nicht mehr das ist, was wir sehen. Und ebenso die Fotogramme zum Beispiel von Christian Schad, die sogenannten Schadografien, die er auch gesammelt hat, Wolf Herzogenrath, bei denen Gegenstände aller Art auf lichtempfindliches Papier gebannt wurden, alles in den 20er Jahren. Und die Realität der Bilder täuscht also quasi, das war sein hauptsächliches Interesse. In bewegten Bildern verdoppelt sich diese Täuschung und das war für Herzogenrath der springende Punkt. Er sagte, daraus entsteht eine bildkritische Kunst. Nicht, neben der Pfeife von Magritte, die keine ist, da war das deswegen auch eine frühe Grafik von Andy Warhol zum Beispiel, so eine Verkaufsanzeige für einen Kochtopf. Also diese trügerische Wirklichkeit der Bilder, das war für ihn der springende Punkt, überhaupt Videokunst zu sammeln, weil die für ihn eigentlich die ja materialisierte Bildkritik von Künstlerinnen und Künstlern war an der kommerziellen Bilderflut.
Aber es ging ihm offensichtlich nicht nur um Bilder, sondern auch um Klang. Der Komponist John Cage, der hat für ihn offenbar auch eine wichtige Rolle oder eine Hauptrolle gespielt in der Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts. Wie kam es zu dieser Kombination?
Ja, Er ist auch ganz interessant. Also ich habe mal mit ihm gesprochen und da bezeichnete er John Cage als den Vater dessen, was wir heute als Medienkunst bezeichnen. Also in Bewegtbild und Ton, in dem Cage wie kein anderer Musiker auch an einer Visualisierung von Klang und Musik gearbeitet hat, mit seinen Zeichnungen zum Beispiel. Und Namjoon Paik, der berühmte koreanischstämmige Videokünstler, als dessen Entdecker Herzogenrath in Deutschland ja gilt.
Der auch Komponist war eigentlich ursprünglich, ne?
Exakt, genau. Und der war eben als solcher ein Riesenverehrer von Cages Werk. Und Paik hat selbst als, wie Sie sagten, als Komponist begonnen. Aber das Problem war, Stockhausen und Cage hatten die experimentelle Musik eigentlich schon durch Bilderzeugung und Klänge und so weiter mit Synthesizern schon besetzt. Deswegen setzte Paik eben rein auf diesen visuellen Bereich und hat da eben auch so einen Computer für Bilderzeugungen aus Klängen gebaut. Das, die ersten Erzeugnisse hat Herzogenrath auch gesammelt. Daraus ergeben sich dann später diese bekannten Videoskulpturen, diese Roboter und so weiter von Paik. Bemerkenswert finde ich andererseits auch eine Fotografie von Karl Otto Goetz, die von 1963, wo er so Herzogenrath dann sagt, da wurde in einer Aktion mit Karl Otto Goetz eigentlich in der Galerie Parnasse 1963 der historische Beginn der Videokunst in Deutschland gefunden, sozusagen, weil Karl Otto Goetz damals elektronische Wellen per Fußschalter auf dem Bildschirm sichtbar gemacht hat.
Also hat Herzogenrath dann nicht nur diese kunstgeschichtliche Anerkennung der Videokunst und das quasi in Folgesätzen befördert, sondern auch die Künstlerin selbst beeinflusst?
Ja, also ich kenne jedenfalls schon diverse Künstlerinnen und Künstler, die sich sozusagen von klassischen Medien wie der Malerei oder Skulptur verabschiedet haben und zur Videokunst gewechselt sind und dabei natürlich immer auch wieder auf Herzogenrath berufen haben. Das liegt natürlich eben auch klar an der Faszination durch das bewegte Bild. Und andererseits liegt es aber auch daran, dass Videokunst eben im Sinne Herzogenraths als Kritik an Bildern, als Antikunst verstanden werden konnte. Also Herzogenrath hat einen Riesenanteil daran, dass sich diese Überzeugung auch bei Sammlungskuratorinnen und eben bei Künstlerinnen durchgesetzt hat. Sie vermittelt eben, also seine Sammlung vermittelt beides gleichzeitig, diese Faszination und den Schrecken von den bewegten Bildern mit kunsthistorischem Tiefgang. Also man kann sagen, ohne die Rezeption durch Herzogenrath wären wir heute sehr viel oberflächlicher dran in unserer kunsthistorischen Rezeption.
Wie hat er denn in den Häusern gewirkt, in denen er eben Kurator war, in Köln, in Berlin, in Bremen? Wie einflussreich war er da?
Also ja, Videokunst scheint ja heute selbstverständlich zu sein, quasi. Zu jeder Ausstellung gibt es irgendwelche Videokunst oft dazu, die wir heute sehen. Man hat riesige, große Sammlungen, sehr bekannte Sammlungen, wie die Julia Stoschek Collection in Düsseldorf, in Berlin.
Bald nicht mehr.
Und in Berlin. Nicht mehr in Berlin, genau richtig. Oder die Sammlung von Ingvild Goetz am Haus der Kunst in München. Das ist sicherlich auch mit seinem Verdienst. Seines Erachtens nach hätte er wahrscheinlich noch sehr viel einflussreicher werden können, wenn er tatsächlich die Leitung des Hamburger Bahnhofs in Berlin hätte übernehmen können, wo er ja einige Jahre Kustos war. Tatsache war aber, dass er damals mit Heiner Bastian einen Kunsthändler als Privatkurator, sozusagen als Vorgesetzten hatte, für die Sammlung Marx am Hamburger Bahnhof. Der hatte damals die Macht sozusagen für sich ein wenig beansprucht und das Museum, so hieß es dann damals, wie einen Showroom für seinen eigenen Kunsthandel benutzt. Da hat Herzogenrath dann 1994 das Handtuch geworfen und ist als Direktor an die Kunsthalle Bremen gegangen. Und ich finde aber, diese Episode sagt sehr viel über den Menschen Wolf Herzogenrath. Er wollte immer diese redliche, fachliche Auseinandersetzung, immer eine Vermittlung auf Augenhöhe, ohne irgendwelche Hintergedanken. Er hatte also als Person immer was ganz Gewinnendes. Und da, wo das nicht möglich war, weil andere Interessen ins Spiel kamen, Machtspiele, Geschäftsinteressen, da sah er eben keinen Ort für sich.
Vielen Dank, Carsten Probst, für dieses Nachrufgespräch auf Wolf Herzogenrath. Der Kurator ist heute im Alter von 82 Jahren gestorben. Vielen Dank.
Sehr gerne.